jetzt anfangen. Wir würden es erstmal ohne Mikrofon versuchen und wenn es gar nicht geht, dann müsst ihr irgendwie Handzeichen geben oder euch melden. Wir freuen uns, dass so viele Leute jetzt da sind.
Nein.
Aber dann stehe ich ja im wir sind vom OTKM, dem offenen Treffen gegen Krieg und Militarisierung Stuttgart und arbeiten seit einigen Monaten zu der Kampagne Fluchtursachen bekämpfen. Im Zuge dessen wir jetzt diese Veranstaltung machen, es soll gehen um das Thema Flucht, aber auch um unseren Arbeitsschwerpunkt Krieg und die Rolle Deutschlands. Wir wollen all diese Themen zusammenbringen, weil uns diese Perspektive häufig fehlt, im gesellschaftlichen Diskurs auch gerade. Und genau, wir werden dabei jetzt nicht den Rechtsruck in der Bundesrepublik thematisieren und auch weniger über die Situation der Geflüchteten hier in Deutschland reden, sondern direkt einen Blick in die Herkunftsländer werfen. Und dazu haben wir einen Aufbau, der sich folgendermaßen gestaltet. Wir haben zwei Länder uns ausgewählt, die anhand deren wir diese Situation darstellen wollen. Das ist zum einen Afghanistan und daraufhin dann der Südsudan. Da wollen wir die Situation darstellen. Daraufhin ein Fazit ziehen, ein generelles. Und darauf die Notwendigkeit antimilitaristischer Praxis ableiten. Wir würden euch bitten, Fragen möglichst am Ende des Vortrags zu stellen, sei denn es sind jetzt ganz grundlegende Verständnisfragen, dann wäre das natürlich okay. Genau. Dann haben wir zum Einstieg eine Karte, wo man sieht, woher die Menschen fliehen. Das sind die 10 häufigsten Länder. Und da sieht man schon, dass die meisten Länder, in denen Konflikte und Kriege stattfinden, unter auch internationaler Intervention. Die Beispiele, die wir gewählt haben, Afghanistan und der Südsudan, seht ihr auch hier an zweiter bzw. dritter Stelle. Sudan und Südsudan sind hier noch zusammengefasst. Afghanistan haben wir hier als zentrales Beispiel für die Erprobung von NATO-Strategien und Interventionen und den Südsudan als zentrales Beispiel für Interventionspolitik in Nordafrika und der Sahelzone. Genau. Und jetzt fangen wir an mit Afghanistan.
Genau. Auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Bevor ich mit euch direkt eintauche in die Situation von Afghanistan und wie es dort eben aussieht, würde ich gerne auch noch mal ein, zwei Worte zu der Relevanz des Landes verlieren und eben auch der Grund, wieso sich dieses Beispiel besonders gut eignet. Das hat zwei Gründe. Zum Ersten eignet sich Afghanistan gerade deshalb so gut, weil sich dort eben die Zusammenhänge zwischen kapitalistischen Profitinteressen, Krieg und Besatzung besonders klar hervortun und eben weil es ein sehr langjähriger Konflikt ist, wo verschiedene Strategien auch angewandt wurden, auch gerade von deutscher Seite ausprobiert wurden und es eine sehr steile Eskalationskurve zu beobachten war, also gerade so von dem Kriegseinsatz, der von deutscher Seite eben ausgeführt wurde. Zum Zweiten ist es, hat Jonas gerade schon gesagt, es ist ein NATO-Krieg, und gilt geradezu als Prototyp für einen neoliberalen Umbau, kombiniert mit einer zivil-militärischen Aufstandsbekämpfung. Zweifellos spielen natürlich geostrategische Interessen eine sehr wichtige Rolle, allerdings immer unter der Prämisse eines sehr radikalen wirtschaftlichen Umbaus. Und der hat auch einen zentralen Stellenwert, wenn man so die Eskalationsstufe oder Eskalationsfaktoren betrachtet. Das proklamierte Ziel war von Anfang an, in Afghanistan eine tragfähige, pro-westliche Gesellschaft zu errichten, die eben den wirtschaftlichen Interessen der intervenierenden Mächten zuspielt. An der Stelle lassen wir Merkel sprechen, die werdet ihr wahrscheinlich noch mehrmals hier in dem Vortrag hören. Und zwar meinte sie 2010, ich glaube sagen zu können, dass die Stabilisierung Afghanistans derzeit eine der größten Herausforderungen für die NATO und ihre Mitgliedstaaten ist. Sie ist gleichsam so etwas wie ein Lackmustest für ein erfolgreiches Krisenmanagement und für eine handlungsfähige NATO. Kleiner Hinweis, das Bild, was ihr im Hintergrund seht, diese Grafik, dort wurde versucht, von den großen Strategen den Konflikt zu entschlüsseln und die verschiedenen Akteure darzustellen. Der einer der NATO-Oberkommandeure in Afghanistan meinte 2009, wenn wir diese Grafik verstanden haben, haben wir den Krieg gewonnen. Das werden wir schauen, ob das am Ende des Vortrags tatsächlich der Fall ist. Wie bitte? Gute Frage. Ich kann dir das nachher raussuchen. Okay. Wenn man dem Fortschrittsbericht Afghanistan der Bundesregierung Glauben schenken kann, dann wurden in den letzten 15 Jahren Krieg und Besatzung in allen relevanten Bereichen große Fortschritte erzielt. Konkret werden hier vier Hauptziele genannt. Das ist zum einen, dass dort Sicherheit hergestellt wurde, demokratische Strukturen gestärkt, Wirtschaftswachstum gefördert, genauso wie Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, insbesondere die Frauenrechte, etabliert. Dieser Duktus passt natürlich wunderbar in die momentane mediale Auseinandersetzung, weil Afghanistan gerade wieder ins Zentrum der Flüchtlingsdebatte gerückt wurde. Geplant ist es, es werden aktuell schon wieder Menschen nach Afghanistan abgeschoben, mit der Begründung, dass es dort zwar noch nicht überall sicher sei, aber einige Regionen kann man sich eben schon noch aufhalten. Und man investiere schließlich auch so viel Geld in die dortige Sicherheit, dass man auch erwarten kann, dass die Menschen dort bleiben bzw. zurückkehren. Das kam alles eher per Zufall raus. Im März 2016 wurde ein vertrauliches EU-Papier bekannt. Und darin wurde eben vorgeschlagen, dass man, um die Druckmittel etwas zu erhöhen und das Land dazu zu bringen, die Flüchtlinge zurückzunehmen, einfach damit droht, die Entwicklungshilfegelder zu kürzen. Das macht momentan 40% des Bruttoinlandsproduktes aus. Jetzt kommen wir zu den Fakten, damit ihr so ein bisschen nochmal einordnen könnt, in welchem Land wir uns befinden. Afghanistan hat 30 Millionen Einwohner, davon sind 4,5 auf der Flucht, meistens in den angrenzenden Nachbarstaaten, Nachbarländern, und 1,2 Binnenvertriebene. Die gegenwärtige Lage ist geprägt von heftigen Kämpfen, Bombenanschlägen und Terror. Und die Zahl der zivilen Opfer liegt momentan auf einem Rekordniveau, und im Frühjahr 2016 nach diversen Studien festgestellt, kontrollierten die Taliban Gebiete in der Größenordnung, wie es zuletzt vor der US-Invasion 2001 der Fall war. Wie ist die momentane Lage dort? 7,4 Millionen Menschen dort befinden sich unter akutem Nahrungsmangel. Weitere 8,5 sind davon betroffen, sind davon bedroht. 60% der Kinder sind mangelhaft ernährt. Die Alphabetisierungsrate liegt bei 70%, bei Frauen bei 90%. Und auch wenn es stimmt, dass dort einige neue Schulen gebaut wurden, es waren 370 afghanische Schulen, konnten wegen Drohungen, Einschüchterungen, mussten eben geschlossen werden. Das Ganze, hier seht ihr ein Bild von dem Innenminister de Maizière, was natürlich auch ein bisschen absurd ist, weil er einer der größten, mit der lautesten Stimme sagt, dass dort die Menschen, das Land für die dortigen Menschen sicher ist. Er steigt dort aus dem Helikopter, und scheinbar braucht er aber trotzdem Helm und eine schusssichere Weste. Wirtschaftlich ist Afghanistan selbst zu 80% der afghanische Haushalt von internationalen Geldern abhängig, und die Arbeitslosigkeit liegt bei über 50%, wobei da eben Kinder und alte Menschen eben nicht mit einbezogen werden und auch die Frauen in diese Statistik nicht aufgenommen werden. Ein Großteil ist entweder in der Drogenproduktion, in der Opiumproduktion tätig oder in der Sicherheitsarchitektur bedeutet, entweder im Polizeiaufbau oder auch für die dortige Armee. Was dieses Land auch noch kennzeichnet, ist, dass es seit über 15 Jahren besetzt ist von über 43 Nationen. Die Zahl der ausländischen Soldaten beträgt momentan 18.000, davon sind 980 Deutsche von der deutschen Bundeswehr. Dahinter seht ihr noch die Zahl, der Höhepunkt quasi, wie hoch die Besatzung war. Soweit ich weiß, ist das hier 2009. Die afghanische Armee ist mittlerweile angewachsen auf 320.000. Etliche befinden sich noch in Ausbildung und soll auf 400.000 anwachsen. Der militärische Einmarsch wurde von Beginn an mit einer sehr öffentlichkeitswirksamen Argumentation begleitet, und zwar, dass es darum geht, die miserable menschenrechtliche Situation dort zu verbessern, ein Bildungssystem aufzubauen und die Frauenrechte wieder einzuführen. Das ist eigentlich so die Ausdrucksweise oder der Duktus, mit der Deutschland, nicht nur Deutschland, sondern eigentlich fast alle hausieren gehen. Und ich glaube, die Zahlen, die wir gerade gesehen haben, belegen schon ziemlich eindrücklich, dass es offensichtlich nicht darum geht. Wenn das nicht die Gründe sind, bleibt natürlich die Frage, was macht Afghanistan für 43 Nationen so attraktiv? Die haben auch wir uns gestellt und folgende Antworten gefunden. Immer wieder die Rohstoffe. Hier seht, es sind eben sehr große, gerade die Anrainerstaaten, Kasachstan, Aserbaidschan, Turkmenistan und Usbekistan verfügen über gigantische Erdöl- und Erdgasvorkommen. Das angrenzende Iran hat auch 10% der bekannten Ölvorräte. Und man hat dort in den letzten 2 Jahren auch nochmal festgestellt, dass es dort Bodenschätze im Wert von 1 Billion US-Dollar gibt, bestätigten 1 Billion US-Dollar. Schätzungen gehen aber davon aus, wenn man eben nur einen kleinen Teil, in einem kleinen Teil Afghanistans bisher Untersuchungen gemacht hat, dass es 3 Millionen sind. Gerade diesbezüglich gibt es aber 2 wesentliche Probleme. Das eine ist, dass die Unruhen momentan oder noch immer so stark sind oder wieder so stark sind, dass es eigentlich kaum möglich ist, diese Mineralien oder Ressourcen und seltenen Erden abzubauen. Und das zweite Problem ist, dass 80% der Abbaustätten für Mineralien nicht im Machtbereich von den westlichen Mächten oder der installierten Zentralregierung sind, sondern Teil im Besitz von den regionalen Warlords oder den Taliban sind. Neben den Rohstoffen ist natürlich auch die Lage oder die geostrategischen Aspekte von ganz hoher Zentralität. Und zwar hat sich Afghanistan schon mehrfach immer wieder westliche Aufmerksamkeit erfreuen dürfen. Und die Geschichte ist geprägt davon, dass es sehr viele harte Auseinandersetzungen gab um die Kontrolle von den Öl- und Gasvorkommen. Afghanistan ist ein Transitland in den Kaspischen Raum hinein und besteht eben die Möglichkeit, in die Nachbarstaaten, an die Vorkommnisse der Nachbarstaaten zu gelangen. Öl und Gas sind für kapitalistische Staaten und Wirtschaften von zentraler Bedeutung und eben auch auf diese Rohstoffe angewiesen. Und dieser globale Kampf um die Rohstoffe existiert nicht nur um die Erschließung und Förderung, sondern auch um deren Transport. Die EU und USA sehen vor allem die EU in Afghanistan einen zentralen Transitkorridor, auch um das russische Transportmonopol zu brechen. Diesen Vorschlag haben sie auch den Taliban damals unterbreitet, die aber nicht so angetan waren von der Idee, wo es dann einfach zu einem Strategiewechsel kam und dann gesagt wird, okay, jetzt, wenn sie nicht kooperieren, dann müssten wir sie wohl bekämpfen. Der Export von gerade turkmenischem Gas wäre aus westlicher Sicht über Afghanistan und Pakistan zum arabischen Meer am kürzesten. Das ist die untere Folie, die ihr hier seht. Dafür ist aber natürlich auch ein zentrales Afghanistan oder ein stabiles Afghanistan wichtig. Die obere Folie will ich noch kurz erläutern. Also die durchgezogenen roten Linien, die ihr seht, ist, wie es momentan transportiert wird, und die gestrichelten Linien sind mögliche Pipelines oder Transportrouten und Wege. Auch deutsche Politiker und Militärs sind sich bewusst, dass es sich bei der kaspischen Region um ein geopolitisches Filetstück handelt und dass dadurch eben auch die russische Abhängigkeit minimiert werden kann. Das US-Verteidigungsministerium hat sich ziemlich deutlich auch zu diesem Punkt geäußert. Unser Ziel ist es, das Entstehen eines neuen Rivalen zu verhindern, der eine Bedrohung ähnlicher Ordnung wie die frühere Sowjetunion darstellen könnte. Dieser Gedanke bestimmt grundlegend die neue regionale Verteidigungsstrategie. Dies erfordert, dass wir jegliche Macht daran hindern, eine Region zu beherrschen, deren Ressourcen, sofern unter ihrer Kontrolle, ausreichen würde, eine neue Großmacht zu werden. Diese dauerhafte Militärpräsenz hat dann natürlich auch dann drei Zwecke. Also zum einen eben diese Vorherrschaft in der Region zu sichern, potenzielle Rivalen auszuschalten oder zurückzudrängen, das geopolitische Gleichgewicht zugunsten von Kapitalinvestitionen der USA und der EU zu verschieben und, was am Anfang schon fiel, eben diese rohstoffreichen Vorkommnisse und Regionen an sich zu kontrollieren. Neben Rohstoffen und der Geopolitik gibt es noch ein drittes Feld, das sehr motivierend wirkt für den Einmarsch von so vielen Nationen. Das ist der wirtschaftliche Sektor. Mit Afghanistan lässt sich viel Geld verdienen. Dies betrifft natürlich die Rüstungskonzerne, für die Krieg immer gut fürs Geschäft ist. Besonders profitabel ist auch das Wiederaufbauwesen. Und unmittelbar nach Besatzungsbeginn wurde der neoliberale Umbau Afghanistans vorgenommen. Interessanterweise holte der Internationale Währungsfonds, der bei solchen Projekten immer gern unterstützend mit dabei ist, direkt nach dem Einmarsch ein offensichtlich schon längst ausgearbeitetes Programm hervor. Auch hier hat der Wahnsinn Methode. Staatseigentum wird durch umfassende Privatisierung verscherbelt, die Märkte für ausländische Investitionen und ausländische Güter geöffnet und Steuererleichterungen für ausländische Unternehmen eingeführt. 2010 wurden 7.200 ausländische Firmen, haben sich dort 7.200 ausländische Firmen registriert. Ich habe euch hier unten nochmal ein paar der großen Firmen aufgeschrieben. Und was auch noch vielleicht eine interessante Zahl ist, die offizielle Zahl sind 40%, wobei auch EU-Studien schon belegen oder davon ausgehen, dass 90% gebundene Hilfe sind. Ich weiß nicht, ob gebundene Hilfe ein Begriff ist. Das bedeutet, dass die Geldgeber ihre Unterstützung an vertraglich vereinbarte Bedingungen knüpfen. Heißt also, dass sie dann eben verlangen, sie investieren Geld, wollen aber auch ihre eigenen Arbeitskräfte importieren und auch ihre eigenen Güter nutzen. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir wollen nochmal einen speziellen Blick auch auf das Ausmaß der deutschen Intervention richten. Der erste internationale Konzern, der in Afghanistan ansässig wurde, war RWE. Ich habe immer Rewe gesagt. Deswegen habe ich jetzt gut geschafft. Und zwar haben sie ein Abkommen geschlossen zur Ausbeutung von Energievorkommen. Unter anderem, das zweite Unternehmen, dazwischen gab es dann auch noch mal ein paar andere internationale Konzerne, die sich dort eine Außenstelle hin verfrachtet haben. Das zweite Unternehmen war das Siemens-Büro in Kabul. Es wurde eine relativ große Rohstoffallianz gegründet von Großkonzernen wie Bayer, BASF, Bosch und ThyssenKrupp, die da direkt, indirekt einwirken. Wir haben festgestellt, als wir in die Recherche gegangen sind, dass es wirklich schwer ist, herauszufinden, mit wie vielen Personen sie wo, wie genau welche Geschäfte betreiben. Also es ist auch viel mit Tochterunternehmen, die dort vor Ort sind, wo nicht ganz direkt die Verbindungen aufgezeigt werden können. 90 deutsche Firmen sind seit 2001 dort registriert gewesen. Momentan sind es noch 60. Und im unteren Teil seht ihr jetzt noch mit der Überschrift Deutsche Investitionen und Exporte, welches die Sektoren und die Bereiche sind, in denen sich Deutschland vor allem aufhält oder investiert. Das ist der Wiederaufbau, Mobilfunkindustrie, der Energiesektor, Transport und Logistik. Sie sind ganz große, führende Importeure von Kühlsystemen. Und natürlich auch alles, was Kraftfahrzeuge, Maschinen und elektronische Geräte betrifft. Und außerdem, da komme ich später nochmal drauf zurück, auch die Rüstungsindustrie, die dort hohe Absätze macht. Von Panzerfahrzeugen, Feuerleiteinrichtungen über Munition und Kleinwaffen. Einen sehr großen Bereich nimmt auch das Consulting-Geschäft dort ein, also es sind Beraterfirmen.
Ganz kurz eine Zwischenfrage. Habt ihr rausgekriegt, was RWE da eigentlich treibt? Was bei der Größe?
Naja, also sie haben Abkommen geschlossen zur Ausbeutung von den Energievorkommen, also gerade aus das Gas aus dem turkmenischen Raum. Nochmal. Ah ja, genau, Consulting. Ich glaube, da kommen wir später auch nochmal so ein bisschen mit drauf, aber es ist tatsächlich so, dass viele Gelder in diese Beratungsfirmen gesteckt wird und die Beratung wiederum in Wiederaufbaumaßnahmen gesteckt werden, die aber oftmals dann direkt im militärischen Bereich sich wiederfinden. Ein Erfolg ist die mit Hilfe der Bundesregierung geschaffene Afghan Investment Support Agency, kurz AISA, die Investoren innerhalb von nur einer Woche sämtliche Formalitäten abnimmt, die Registrierung vornimmt und ihnen eine Steuernummer vergibt. Ich weiß nicht, wer schon mal hier irgendwie so einen Verein sich als einen Verein anmelden wollte, das ist eigentlich dauert das deutlich länger, aber hier hat man eben dieses nette Institut, das das alles für einen macht. Und diese marktwirtschaftliche Ausrichtung der Wirtschaft und der Schutz von Investoren wurde auch in die neue afghanische Verfassung mit aufgenommen. Noch mal ein kleines Zitat dazu. Afghanistan kann als eine der offensten Volkswirtschaften überhaupt, auf jeden Fall aber als die offenste Volkswirtschaft der Region bezeichnet werden. Handelsbeschränkungen und Subventionen sind praktisch nicht existent und die afghanische Regierung zeigt sich sehr aufgeschlossen für Investitionen im Land. So, der Kriegseinsatz. Um das deutsche Engagement in Afghanistan wurde jetzt nicht mehr ganz so stark seitens der Politik einen sehr, sehr sorgfältigen Mythos gepflegt, der teilweise leider sogar von der Friedensforschung auch mit aufgegriffen wurde. Und zwar, dass vor über 10 Jahren der große Irrtum begonnen hat und die internationale Gemeinschaft den USA in einen Krieg gefolgt ist, deren Ausmaße man sich zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen konnte. Und der in der Zeit sein Gesicht verändert hat. Und Deutschland hat natürlich mit sehr noblen Absichten teilgenommen und hat sich lange Zeit der Kriegsdynamik dort verweigert. Das heißt, der Tenor ist, Deutschland wurde in den Schlamassel nach 9/11 hineingezogen. Wir wollen klarstellen, dass Deutschland niemals gezwungen war, sich dort zu beteiligen, sondern die BRD hat den USA ihre militärische Hilfe aufgedrängt. Dafür gibt es verschiedene Gründe für diesen Kriegseinsatz. Zum einen ist Deutschland wenn man eine Militärmacht hat, sollte man auch die Bereitschaft zeigen, diese einzusetzen, weil Militär eben auch als eine Art internationale Leitwährung betrachtet werden kann, die gegen Einfluss in anderen Bereichen der Weltpolitik eingetauscht werden kann. Also gerade im Wendepunkt, auch im öffentlichen Diskurs, gab es mit Gauck, von der Leyen seit 2010, wo dort eben Beteiligung an Kriegseinsätzen als eine notwendige Bedingung gehandhabt wird, um Deutschland zu einer Weltmacht zu bringen. Der Einsatz ist auch zentral, weil dort eben peu à peu eine Enttabuisierung des Militärischen stattgefunden hat, was man über verschiedene Schritte gemacht hat. Deutschland hat sein Kriegsengagement scheibchenweise in vielen einzelnen Eskalationsschritten ausgeweitet. Zunächst war Deutschland erst im Norden Afghanistan aktiv, wo lange Zeit eben wenige Auseinandersetzungen stattfanden und aufgrund des Drucks der USA und Großbritannien hauptsächlich, sich an mehr Kampfhandlungen zu beteiligen, haben sie sich zögerlich, aber stetig immer, haben sie ihre Einsätze immer weiter ausgebaut. Dieser zögerliche Ausbau liegt auch darin begründet, dass sie die Befürchtung hatten, den Bogen mit der deutschen Bevölkerung zu überspannen, die mehrheitlich gegen den Einsatz war und noch ist. Ihre Taktik ist ganz gut aufgegangen. Eingestiegen sind sie mit Tornado-Einsätzen, wo sie eben Zieldaten geliefert haben zum Beschuss von diversen militärischen Zielen und auch viele Zivilistinnen ums Leben kamen. Dann hat sich der Operationsschwerpunkt verlagert auf eine zivil-militärische Aufstandsbekämpfung. Das war ungefähr 2007. Hier lag der Schwerpunkt noch auf der logistischen Zuarbeit, das heißt Ausbildung, Gerät, Sanitäter, Funkverbindungen und so weiter. Allerdings konnte hier schon ein komplett neues Profil des Bundeswehrsoldaten zusätzlich kreiert werden, dass sie erstmals auch offensiv an den Kampfhandlungen, die Kampfhandlungen auch in den Vordergrund stellen. Norwegen hat zu dem Zeitpunkt schon den Deutschen empfohlen, sich langsam aufs Töten und Sterben vorzubereiten. Schöne Begleitleitartikel vom Spiegel 2006 hat diese Empfehlung quasi nochmal mit unterstützt. Genau. Dann der nächste Schritt war auch eine Truppenerhöhung und ein aktives auf 4.500 Soldaten im Jahr 2009 und auch eine drastische Brutalisierung ihrer Vorgehensweise. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt ist die Bundeswehr Teil des militärischen Gefechts geworden, hat Territorien mit oder Widerstandsgruppen zurückgeschlagen. Und auch Angriffe und Operationen wurden von deutschen Offizieren geführt und geleitet. In die Zeit fällt dann auch Kunduz. Und auch wenn es hier in Deutschland außenpolitisch als der Skandal oder das Fehlverhalten schlechthin thematisiert wurde, wird es in der Bundeswehr selber als ein Meilenstein betrachtet und geradezu Oberst Klein hochstilisiert. Weil er es geschafft hat, also er war derjenige, der in Kunduz diesen Tanklaster bombardiert hat und wo 142 Zivilistinnen gestorben sind. Weil er es geschafft hat, eben das Bild von der Bundeswehr als eine Armee der Landesverteidigung zu einer professionellen Kampftruppe umzuwandeln. Gut, dann nochmalige Truppenerhöhungen und explodierende Kosten, wo dann die Marke von 1 Milliarde Euro überschritten wurde, was aber auch nur die Spitze des Eisbergs ist, weil natürlich solche Zahlen und finanziellen Aufwände oftmals beschönigt werden. Entschuldigung? Genau, richtig. Genau, Waffenlieferung noch ein wichtiger Punkt, das habe ich vorhin schon benannt, eines der deutschen Erfolgsimporte. Und zwar sind die Waffenlieferungen nach Afghanistan bei einem Wert von 355,5 Millionen Euro allein zwischen 2003 und 2013. Und das betrifft eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, den Export von Panzern, Fahrzeugen und Munition und Kleinwaffen. Und damit war Deutschland in diesem Zeitraum auf jeden Fall der wichtigste europäische Waffenlieferer für Afghanistan. Ich glaube, zeitlich muss ich ein paar Sachen jetzt einfach überspringen. Ich habe mit Merkel begonnen, leider muss ich auch mit ihr enden. Sie bringt sehr prägnant eigentlich auf den Punkt. Um die Politik anderer Nationen zu beeinflussen, um den Interessen und Werten der eigenen Nation zu dienen, müssen alle Mittel in Betracht gezogen werden, von freundlichen Worten bis zu Marschflugkörpern. Und damit switchen wir von dem Nahen und Mittleren Osten in den afrikanischen Raum und zu Berit.
So, zum Einstieg seht ihr hier erstmal eine Karte. Ich habe am Anfang gesagt, der Südsudan exemplarisch auch für die Intervention im Norden Afrikas bzw. der Sahelzone. Nur für euch kurz einen Eindruck. Momentan ist die UN und damit auch die deutsche Bundeswehr in 6 Ländern, die hier auf dem Kartenausschnitt zu sehen sind, unter anderem klar der Südsudan, aber auch Somalia und Mali. Absehbar bzw. interessant bleibt die Situation in Libyen, wie es da weitergeht. Da wird nämlich über die Operation Sophia, können wir später noch, schon versucht, ein Bein reinzukriegen. Und vergangene Missionen, die der UN, wo zum Teil auch Deutschland beteiligt war, unter anderem in Kongo, in Eritrea, die auch schon zu Beginn des Vortrags auf den 10 häufigsten Herkunftsländern aufgelistet wurden. Seit 2000 hat die UN mit 20 Mandaten und Einsätzen in diesen Regionen oder der Region dort interveniert. Genau. Auch hier würden wir beginnen einmal mit dem Eindruck von der Situation im Südsudan heute. Der Südsudan ist seit 2011 ein unabhängiger Staat und der Präsident Salva Kiir Mayardit, ich habe dahinter die zugehörige Rebellengruppe, die SPLM, geschrieben, da gehen wir später, das hört ihr gleich noch, was damit auf sich hat. Wirtschaftlich ist der Südsudan angewiesen auf Ölexporte, da das einfach die Haupteinnahmequelle bezüglich der Exportgüter dort ist. Bezüglich der Bevölkerungsstruktur leben 51% unter der Armutsgrenze. Die Analphabetenrate liegt bei 75% und 4,8 Millionen Südsudanesen sind vom Hunger bedroht. Die Sicherheitslage kennzeichnet sich momentan durch bewaffnete Übergriffe von Seiten der Armee und der Polizei des Südsudans auf die Zivilbevölkerung und auch Konflikte zwischen Rebellengruppen. 2,5. Das habe ich nicht rausgesucht. 2,5 Millionen Menschen oder Südsudanesen sind momentan auf der Flucht und davon bleiben aber 1,6 Millionen im Südsudan selber, sind also Binnenvertriebene. Genau, jetzt eine Karte vom Gesamtsudan, also noch vor der Unabhängigkeit sozusagen, beziehungsweise ihr seht den Sudan, den Norden und auch den Südsudan. Historisch will ich 4 Aspekte kurz hervorheben. Und zwar zum einen, haben wir es vorhin schon gehört, das Öl. Bereits in 1970er Jahren haben internationale Konzerne, also beispielsweise die USA und auch China, dort Ölvorkommen entdeckt. Mit der Fertigstellung der Pipeline, der Hafen ist im Norden, rechts seht ihr das Viereck beim Roten Meer, fertiggestellt wurden, womit dann auch exportiert werden konnte. Genau. Im Zuge der Auseinandersetzung oder der Situation im Sudan fanden immer wieder Konflikte auch in den Regionen, wo hohe Erdölvorkommen sind, statt. Wobei 75% der Vorkommen im Südsudan, im heutigen Südsudan liegen, beziehungsweise in den Grenzgebieten. Ihr seht die drei Sterne, das sind bis heute zentrale, umkämpfte Gebiete bezüglich des Erdöls. Genau. Problematisch, beziehungsweise ein gewisses, ja, eine Hürde hat die Unabhängigkeit insofern dargestellt, dass also wir haben vorhin gesehen, der Exporthafen liegt im Norden des Sudans, die Vorkommen zum Großteil im Süden beziehungsweise den Grenzgebieten. Das gab Konflikte und Diskussionen. Mittlerweile ist man, oder seit 2012 ist daher die Überlegung, auch über Kenia zu transportieren. Kenia ist ost-südlich, sag ich mal, unten seht ihr es noch abgeschnitten. Und da wird momentan auch Eisenbahntransport geplant. Ein Großteil der Konzessionen des Öls ging an chinesische Unternehmen und auch der Bau des Erdöltransports über Kenia wurde auch von chinesischen Unternehmen jetzt gebaut. Der zweite Punkt, den ich noch darstellen will, ist die Zentralregierung in Khartoum. Khartoum ist hier rot eingekreist. 1989 fand ein Militärputsch statt. Omar al-Bashir kam somit an die Macht und hat ein autokratisches System etabliert, basierend auf der Scharia, und hat seitdem religiöse und ethnische Minderheiten unterdrückt, sei es politisch oder sei es auch ökonomisch, was natürlich besonders in Anbetracht von Ressourcenknappheit fatale Folgen für die Bevölkerung vor Ort hatte. Des Weiteren wird die Regierung der Korruption beschuldigt und mittlerweile ist Omar al-Bashir gesucht wegen Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Genau, der dritte Punkt, die Instrumentalisierung ethnischer und religiöser Gruppen. Ich habe es vorhin, habe ich noch nicht angedeutet, beziehungsweise die Unterdrückung dieser Gruppen durch die Zentralregierung wird aber auch immer wieder von Splittergruppen thematisiert und instrumentalisiert, sodass die verschiedenen Gruppen gegeneinander ausgespielt wird. Im Laufe der Zeit wurde der Nord-Süd-Konflikt im Sudan als ein solcher ethnischer Konflikt, beziehungsweise eher religiöser Konflikt, ausgegeben, sprich im Norden sind muslimische Bevölkerungen in der Mehrheit, im Süden die christliche Bevölkerung. Man sieht mittlerweile, dass diese Konflikterklärung eigentlich nicht wirklich funktioniert, weil sich die Konflikte einfach nur verschoben haben. Genau, ja. Der vierte Punkt sind die Aufstände von unterschiedlichsten Rebellengruppen. Ich habe hier als Beispiel die SPLM angeführt, die haben wir vorhin schon gehört. Damals war der Anführer Jean Garang. Ursprünglich, zu Zeiten als die SPLM entstanden ist, standen sie oder wollten sie eintreten für einen säkulären Sudan, für Demokratisierungsprozesse und ein Entgegenwirken der Ungleichheit. Das sind die Thesen, die sie auch selber formuliert haben. Im Laufe der Zeit hat sich die SPLM wieder und wieder gespalten. Es gibt momentan zahlreiche Splittergruppen und die Ziele haben sich dementsprechend auch geändert. Genau. 2005, neue Folie. Kam es dann zu einem Friedensabkommen, allerdings lediglich zwischen der Zentralregierung und dieser Rebellengruppe SPLM. Man einigte sich auf einen Waffenstillstand. Man wollte eine Lösung finden, um einen Gesamtsudan zu erhalten und neue Verteilungsregelungen finden bezüglich Macht, Öl oder anderen Ressourcen. Genau, dazu wurde ein UN-Mandat eingeleitet, UNMISS zur Sicherung dieses Friedensabkommens. Und 2011 wurde schließlich abgestimmt über die Unabhängigkeit des Südsudans und es wurde entschieden, dass der Südsudan ein eigener Staat sein soll oder will. Daraufhin wurde Salva Kiir Mayardit Präsident des Südsudans. Salva Kiir ist der Nachfolger von Jean Garang, den wir vorhin schon gehört haben, der die Rebellengruppe vorher geführt hat. Genau. Die Informationsstelle Militarisierung, wollte ich ein abschließendes Zitat, um das ein bisschen zusammenzufassen. Wie ist die Situation heute? Diese beschreibt es so oder folgendermaßen. Alles in allem könnte man zynisch sagen, der Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südsudan ist zwar nach den Unabhängigkeitsfeierlichkeiten beigelegt worden, nun bekämpfen sich jedoch zwei staatliche Armeen und verschiedene Gruppierungen innerhalb der Staaten. Genau, die Lage im Südsudan ist momentan geprägt von den bewaffneten Konflikten im Südsudan zwischen der Regierung, die sich rekrutiert aus der ehemaligen SPLM, der Rebellengruppe, und neu entstandenen Rebellengruppen. Amnesty International beschreibt die Lage wie folgt. Im Südsudan begehen Regierungssoldaten ungestraft mutmaßliche Kriegsverbrechen. Menschen werden willkürlich ermordet, Frauen entführt und in Gruppen von mehreren Soldaten vergewaltigt. Kinder und ältere Menschen bei lebendigem Leib in ihren Häusern verbrannt. Genau, was ist bei dieser Entwicklung oder dieser Entstehung die Rolle Deutschlands? Was haben wir damit zu tun? Und da sieht man zum einen die Beteiligung an den beiden Mandaten, die wir jetzt mal genauer angucken wollen. Genau, offiziell fanden die Mandate statt, ich habe es vorhin gesagt, zu einem zur Sicherung des Friedensabkommens, aber auch zur Friedenssicherung zwischen Nord- und Südsudan nach der Unabhängigkeit. Hierbei ist schon mal interessant, dass die Konflikte innerhalb des Südsudans gar nicht erwähnt werden. Laut deutscher Bundeswehr soll es um den Schutz der Zivilbevölkerung und die Menschenrechtssituation gehen, also diese zu beobachten. Ähnliches haben wir vorhin auch schon gehört. Jedoch ist seit 2009 schon bekannt, durch Ärzte ohne Grenzen unter anderem, dass von der neu aufgebauten Polizei und auch Armee des Südsudans Übergriffe auf die Zivilbevölkerung vor Ort stattfinden. Das funktioniert demnach nicht so wirklich. Die UN formuliert das Mandat dann interessanterweise auch noch weiter aus. Hier wird gesagt, es geht auch des Weiteren um politische Unterstützung der Regierung des Südsudans, um Überwachung des Sicherheitssektors und die Unterstützung bei der Regierungsführung. Was steckt nun dahinter und was sind die tatsächlichen Einsätze? Zum einen erstmal Gelder. Gelder, die aus Deutschland seit 2005 wohlgemerkt, also auch noch zu Zeiten des Friedensabkommens, investiert werden. Das umfasst, das sind nicht alle Zahlen, das sind auch wieder noch weitere Gelder, die über andere Kanäle laufen. Aber beispielhaft zum einen 50 Millionen Pflichtbeitrag jährlich und von diesen 50 Millionen fließen wohlgemerkt 16% in humanitäre Hilfen. Der Rest geht wie die zusätzlichen 22 Millionen, die hier aufgelistet wurden, in die Stärkung sogenannter staatlicher Strukturen des Südsudans. Wir befinden uns jedoch eigentlich noch im Friedensabkommen, wo eigentlich ein einheitlicher Sudan angestrebt wurde, was schon mal ein bisschen absurd ist. Wohin gehen dies oder was bedeutet diese Stärkung staatlicher Strukturen? Wo wird investiert? Zum einen in Ausbildungszentren für die südsudanesische Polizei, zum anderen in Dezentralisierungsprogramme. Das heißt, man hat da die kommunale Verwaltung oder Verwaltungsstrukturen des Südsudans aufgebaut und etabliert und finanziert. Und unter anderem auch die Vorbereitung der Wahlen 2010 finanziert, aber auch die des Unabhängigkeitsreferendums 2011. Bei all diesen Investitionen ist schon mal offensichtlich, dass hier die Bundesrepublik sich zentral eingemischt hat in einen neu entstehenden Staat, welcher ja eigentlich noch gar nicht entstehen sollte, da er zum Sudan gehörte, und somit eine zentrale Einflussnahme auf die dortigen Strukturen genommen hat und auch auf die, also und dabei politische, finanzielle, aber auch militärische Abhängigkeiten dieses Staates geschaffen hat. Bei den Wahlen 2010, die auch von Deutschland mit finanziert und vorbereitet wurden, fanden im Vorhinein Inhaftierungen und Festhaltungen der Opposition statt. Das heißt, die demokratischen Wahlen können an dieser Stelle auch schon angezweifelt werden. Genau, der zweite Punkt, der investiert wird, ist Ausstattung. Zum einen wurde die Polizei und auch die die südsudanesische Polizei und auch die Armee ausgestattet mit Kommunikationsmitteln. Das waren zum Beispiel konkret Funkgeräte, aber auch materielle Ausrüstung, von der jetzt nicht weiter bekannt ist, was das genau umfasst. Das ist ein Punkt. Das andere ist, dass mittlerweile bekannt ist, dass illegale Waffenlieferungen stattgefunden haben, trotz Waffenembargo. Das fand statt im Wissen der USA und die Bundesrepublik bzw. eine deutsche Reederei hat für den Transport der Waffen ein Schiff zur Verfügung gestellt und war demnach auch daran beteiligt. Dann noch ein weiterer interessanter Punkt, der jedoch den Sudan betrifft heute. Datenerhebungsmaßnahmen im Rahmen vom sogenannten Programm Reintegration von Flüchtlingen. Das ist die Art und Weise, wie hier Fluchtursachenbekämpfung verstanden wird. Dabei geht es konkret um Repressionsmaßnahmen, seien es Scanner, seien es Computer, um die Daten von den Menschen vor Ort zu registrieren. Dabei ist zentral, dass der Sudan Transitland ist für zahlreiche Menschen, die auf der Flucht sind in der Region und damit alle dort registriert werden. Es geht nicht um die sudanesische Bevölkerung, also das spielt da keine Rolle. Alle, die im Sudan sind, werden registriert. Und der sudanesische Außenminister hat auch schon konkret gesagt, worum es geht. Es geht um ein Rückübernahmeabkommen. Das heißt, die EU und Deutschland kann mit dieser Registrierung ziemlich leicht Menschen wieder zurück in den Sudan schicken. Genau, das ist der zweite Punkt. Ein dritter Punkt. Soweit ich weiß, noch nicht. Der dritte Punkt, der Einsatz von der deutschen Bundeswehr und auch Polizisten, die wiederum in den finanzierten Ausbildungszentren dann konkret vor Ort auch die südsudanesische Polizei ausbilden. Die südsudanesische Polizei, haben wir vorhin gehört, das ist diejenige Polizei, die heute Übergriffe gegenüber der Zivilbevölkerung und auch der politischen Opposition ausübt und diese damit konkret unterdrückt. Genau, all diese Punkte, diese drei genannten Punkte finden häufig zusammen statt, zusammen mit der Entwicklungshilfe. Viele sagen heute Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube, das ist in diesem Fall gehupft wie gesprungen, weil de facto Entwicklungshilfeträger und Mitarbeiter dazu eingesetzt werden, vor Ort zusammenzuarbeiten mit der Polizei und mit den deutschen Soldaten. Und beispielsweise, wir haben das gehört, die Finanzierung der kommunalen Strukturen und politischen Intervention wird dann über diese Mitarbeiter auch vor Ort umgesetzt. Das Ganze wird benannt als zivil-militärische Zusammenarbeit. Dadurch sollen diese ganzen Prozesse vor Ort optimiert werden, damit das Ganze besser funktioniert. Dass es hierbei natürlich um eine Zweckentfremdung dieser Gelder geht, beziehungsweise man sich sehr stark die Frage stellen muss, inwiefern diese Entwicklungshilfe oder Zusammenarbeit da noch irgendwelche humanitären oder ähnlichen Ursachen, Gründe hat. Eindrucksvolles Beispiel dafür ist das sogenannte Polizeiprogramm Afrika von der GIZ. Bei diesem geht es um Ausstattung, Beratung und Training afrikanischer Polizistinnen, Polizisten, wie auch immer. Und diese Programme finden nicht nur statt in den Ländern, wo es Mandate gibt, sondern auch in Ländern, wo es keinerlei UN-Mandate oder Bundeswehreinsätze gibt. Das heißt, damit kann man auch ohne ein UN-Mandat in Länder einziehen und dort diese Strukturen aufbauen. Genau. Dafür ist zum Beispiel ein zentrales Beispiel der Kongo, in dem zwar ein Einsatz war, der aber offiziell abgeschlossen ist. Die Intervention scheint demnach aber noch weiterzugehen. Genau, all diese Beispiele, die ich jetzt genannt habe, sind nicht zufällig oder willkürlich, finden die im Südsudan statt, sondern sowohl in anderen afrikanischen Ländern, aber sie lassen sich auch ziemlich gut in die von der Bundesregierung oder der EU vereinbarten Sicherheits- und Verteidigungspolitik einordnen, die folgende Punkte umfasst. Zum einen die Kontrolle von Nachbarschaftsräumen der EU, wo es halt um wirtschaftliche Einflussräume geht, die die EU ausweiten will, um Mitspracherechte zu sichern. Dabei geht es dann hauptsächlich darum, jetzt habe ich mich kurz versprochen, also die wirtschaftliche Einflusszone der EU soll erweitert werden, ohne aber den Partnerländern Mitspracherechte zu ermöglichen. Es geht dabei dann nicht um EU-Mitgliedschaften oder Ähnliches, sondern einfach nur um bilaterale Handelskommen, um Absatzmärkte oder Ähnliches zu eröffnen. Genau. Das Zweite ist die Sicherstellung von Rohstoffen und auch Handelswegen. genau die dann im Zweifelsfall auch militärisch durchgesetzt werden soll, sowie die Kontrolle von Konflikten und Krisenregionen, die wiederum natürlich diese Handelswege und die Rohstoffe sicherstellen soll oder die dazu vonnöten ist, um das abzusichern. Als vierter Punkt wird noch die militärische Abschottung und Migrationsbekämpfung genannt, beziehungsweise auch einfach die Vorverlagerung von Migrationsbekämpfung. Genau, am Beispiel des Südsudans lässt sich das jetzt ganz gut wiedererkennen. Wir haben, oder beziehungsweise warum wird es so getan, warum wird es so umgesetzt und warum wird es auch noch so offen formuliert? Da hat der ehemalige Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung 2006 festgestellt, dass Stabilität in rohstoffreichen Regionen auch der deutschen Wirtschaft nutzen. Und im Weißbuch diesen Jahres, also dem Strategiepapier der Bundeswehr, wird das Ganze dann auch nochmal formuliert. Unser Land, also Deutschland, ist in besonderem Maße auf gesicherte Versorgungswege und stabile Märkte angewiesen. Das heißt, es geht der Bundesrepublik, es geht Deutschland nicht nur um die Rohstoffe an und für sich, sondern auch um das Sicherstellen von Handelswegen und von stabilen Märkten, auf die die deutsche Wirtschaft angewiesen ist. Genau. So, im Sudan sehen wir das auf der nächsten Folie. Diese Stabilität und Kontrolle über Konfliktregionen spiegelt sich da natürlich ziemlich zentral wider, und zwar in der Einmischung in den Staatsaufbau, über die man ganz klar diese Region versucht zu kontrollieren. Und dabei geht man auch darauf ein, gezielt politische Kräfte zu fördern und zu unterstützen, die dann im Zweifelsfall doch Menschenrechtsverbrechen begehen, wie man heute sieht. Und ein weiterer interessanter Punkt ist die geostrategische Positionierung gegenüber der Konkurrenz. Damit ist gemeint, was wir vorhin schon angedeutet haben, bisher ist es nicht offensichtlich oder es ist nicht klar herauszufinden, welche oder ob deutsche Unternehmen momentan an diesen Ölquellen dran sitzen oder da ein Interesse dran haben. Und deswegen auch vermutet wird, dass es da an der Stelle vor allem darum ging, den Konkurrenten, sprich China, an der Stelle zu schwächen. Mit dem Aufbau des Südsudans konnte man nämlich zentrale Ölressourcen oder hat versucht auf jeden Fall sie zu entziehen. Genau. Ich habe jetzt noch weitere Aspekte hier benannt, die ich in Bezug auf diese gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik relevant fand, die aber im Vortrag jetzt nicht zentral bearbeitet wurden. Das ist zum einen die Programme zur Reintegration von Flüchtlingen, Fluchtursachen bekämpfen, Flüchtlinge reintegrieren wird das Ganze genannt. Da haben wir das Beispiel gehört. Das Ganze wird auch noch unterstützt dann von Frontex unter Operation Sophia. Das ist auf jeden Fall, kann man darin den Punkt 4 der vorgelagerten Migrationsbekämpfung wiedererkennen. Die Operation Sophia, ganz kurz, ist ein Einsatz im Mittelmeer, bei dem angeblich Menschen gerettet werden sollen. De facto ist es aber so, dass ein starkes Missverhältnis in Bezug auf die Zahlen, die die Menschen oder die Operation Sophia über die Menschen im Mittelmeer hat und die tatsächlichen geretteten Menschen. Also das ist ein eklatanter Widerspruch, das ist arg zu bezweifeln, dass bei den Zahlen, die da momentan im Raum stehen, da ein tatsächliches Interesse daran ist, die Leute zu retten. Genau. Und ein weiterer Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe, ist das EPA-Abkommen, das Freihandelsabkommen der EU oder europäischer Staaten mit afrikanischen Staaten, durch die nämlich die Bevölkerung vor Ort oder der Bevölkerung vor Ort jegliche Lebensgrundlage entzogen werden, indem die Märkte von EU-Exporten überschwemmt werden und die lokalen die lokale Bevölkerung keine Chance hat, auf diesem Markt mitzuhalten. Genau. Das war's vom Südsudan.
Wir haben, um vielleicht ein kleines Zwischenfazit zu ziehen und dann in den letzten Part einzusteigen, um dann zu der Diskussion zu kommen, hoffen wir natürlich, dass heute eine Sache klar geworden ist bei dem Vortrag, dass eben dieses außenpolitische Handeln der Bundesregierung nicht Menschenrechten dient, auch nicht irgendeinem selbstlosen humanitären Altruismus, sondern eben der Durchsetzung von eigenen wirtschaftlichen und politischen Interessen und eben auch deren Absicherung. Wir verstehen dabei Kriege eben als die Fortsetzung von Politik, von Staatspolitik mit anderen Mitteln. Und der Militarismus ist dabei eben eine zentrale Stütze und Instrumentarium des Kapitals, um für die westlichen Industrienationen und eben auch Deutschland. Und solche kriegerischen Aktivitäten sind natürlich dabei immer die brutalste Form, Kontrolle über Märkte und Rohstoffe zu erlangen, die sich aber in Zeiten auch von mehr Konkurrenz oder verschärfter Konkurrenz als immer häufiger angewendetes Mittel aufzeigen. Dieses Vorgehen, und ich hoffe, das ist rübergekommen, dieses Vorgehen der deutschen Außenpolitik oder der Bundesregierung und der großen deutschen Unternehmen verursacht eben auch Flucht. Und die Folgen dieser Wirtschaftsordnung, dieser sehr unmenschlichen kapitalistischen Wirtschaftsordnung kehren in Form von Krisen über Migrationsströme in die kapitalistischen Zentren auch wieder zurück. Und aus der Perspektive sind natürlich dann auch, was jetzt am Ende nochmal genannt wurde, diese Abschottungsmaßnahmen zu betrachten, denn man möchte die Konflikte, die man anderswo verursacht hat, nicht in Europa haben. Genau, da wäre dann, wir haben jetzt mit dem Vortrag nicht gerade ein rosarotes Bild dieser Welt skizziert. Das war auch nicht unsere Intention. Das kann natürlich etwas zermürbend sein. Und man kann da schon mal den Kopf in den Sand stecken oder aber eben nicht. Dann stellt sich die Frage, was tun, was jetzt? Aufgrund der Betrachtungen oder der Einschätzungen, die wir über die Konflikte haben und eben auch die maßgebliche Beteiligung der BRD ergibt sich für uns ein notwendiger antimilitaristischer Protest. Und da gibt es eben sehr vielfältige Formen des antimilitaristischen Widerstandes, von Steueraktionen gegenüber der Bundeswehr, auf Messen oder Großdemonstrationen oder eben bis hin zur, ich habe ein schönes symbolisches Bild gesehen, zur direkten Abrüstung von Kriegsgerät. Wir möchten aber an der Stelle auch nochmal betonen, dass es bei diesem Protest immer wichtig ist, für uns sehr wichtig ist, diese antikapitalistische Perspektive mit einzubeziehen, weil eben diese wirtschaftlichen Maßnahmen oder die Interessen, die da kriegerisch durchgesetzt werden, auch zentrale Auswirkungen haben auf die Geschehnisse und die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge. Wir lassen euch natürlich nicht hängen und haben uns da schon einiges ausgedacht. Wie kann so eine politische Praxis aussehen? Wir haben vorhin, wurde schon von Berit gesagt, dass wir hier uns regelmäßig treffen. Und zwar in einer AG, einmal im Monat. Wir haben jetzt gestartet, es gab quasi schon einen Aktionstag im Rahmen der Kampagne Fluchtursachen bekämpfen. Die fand im Sommer statt, im Juni, Juli. Und jetzt wird es einen zweiten Aktionstag geben, der am 8. stattfindet und eben noch eine Großdemonstration in Nürnberg, wo wir auch gemeinsam hinfahren möchten mit einem Bus. Tickets könnt ihr hier gerne auch erwerben und mit uns gemeinsam dorthin fahren. Außerdem wollten wir eben noch darauf hinweisen, dass natürlich, um zu sensibilisieren und zu analysieren, natürlich auch ein bisschen inhaltliches Futter notwendig ist. Das findet ihr am hinteren Tisch. Und vielleicht können wir jetzt einfach dann gemeinsam, wenn ihr noch Fragen habt, in der Diskussion starten. Ja, und jetzt dürft ihr klatschen.
Ich finde so Proteste und Demonstrationen gegen diese ganze Militarismusgeschichte in Deutschland sicherlich gut und richtig. richtig, aber wahrscheinlich, wenn man aus der Geschichte sehen, dass nur große proletarische Kämpfe, große Streitaktionen da was bringen. Deswegen meine Frage, wisst ihr, wie es da auch jetzt insbesondere in Stuttgart mit den Gewerkschaften steht? Was sagen denn die Gewerkschaften zu dem Thema Militarismus?
Da sind wir total froh, dass wir so ein toll besetztes Publikum haben, weil wir hier natürlich auch vor Ort direkt Gewerkschafter da haben und die Frage würden wir dann nachher einfach weiterleiten, aber wir sammeln jetzt einfach nochmal ein bisschen. Ja. Du darfst mir nachher danken. Ja. Noch, wir würden noch ein, zwei Fragen uns erstmal anhören, gucken, ob wir Lust haben. Also, nee, wir antworten die dann eventuell und leiten sonst weiter. Nils.
Ich wollte jetzt drei Sachen sagen. Ich fand das erstmal sehr gut, wie er das mit Afghanistan auch gezeigt hat. Einen Punkt möchte ich einfach hinzufügen: Das ist eine alte Traditionslinie der deutschen Außenpolitik, Afghanistan. Das heißt, die deutsche imperialistische Außenpolitik betrachtet das durchaus als eigenes Interessengebiet. Das konnte man auch an einem kuriosen Fakt ablesen. Im ganzen Kreis der Taliban-Herrschaft haben so USA, Großbritannien und so weiter ihre diplomatischen Beziehungen nach Kabul abgebrochen, die Bundesrepublik nicht. Die Bundesrepublik hat sie nur zurückgestuft auf die Stellung einer Gesandtschaft. Interessanterweise war die ganze Zeit der Taliban-Herrschaft die Gesandtschaft von einer Frau in der Gesandte besetzt. Das war aber nur ein kleiner Satz. Aber das unterstreicht zumindest, wie stark auch die BRD Interesse war in der Region. Die zweite Sache, die ich sagen wollte, ist Krieg zu Sudan. Da ist die BRD allerdings ja nicht allein alles aktiv und da fehlen noch ein paar Zahlen. Das finde ich schon mal die große Distanz. Die Frage kam schon.
36 Millionen Einwohner.
Und du hast halt diesen in Südsudan diesen Bürgerkrieg. Also ich habe ja diese SPLM genannt. Es gibt ja eine zweite Bewegung, das ist schon eine massive Auseinandersetzung. Und dass der Kier ist ja der eine Präsident, der andere ist dann schnell gesagt, der Marschall ist der, glaube ich. Also das muss man sagen, noch deutlich hinzufügen, dass das also auch grauenhafte Zustände sind. Und da wäre es natürlich interessant, wie positioniert sich in diesem Konflikt die BRD, das ist wirklich klar geworden. Kann ich aber trotzdem wichtig bei der Gewerkschaft, wirklich toll, und als letztes Wort Bemerkung, mit der Gewerkschaft, deswegen kann man nachher auf die Frage nochmal eingehen. Sonst habe ich aber nicht die Hoffnung, dass das
super, okay. Danke.
Wir finden jetzt die aktuelle Situation vor, wie ihr sie auch präsentiert habt. Und auch unter sehr unedlen Vorwänden hat man sich da halt so reinmanövriert und trotzdem frage ich mich halt immer, auch wenn ich genauso gegen jegliche Auslandeinsätze bin, ist es jetzt das Beste in der aktuellen Situation, wie sie existiert, quasi zu sagen, wir lassen alles stehen und liegen und ziehen einfach ab. Habt ihr da Konzepte oder irgendwelche Vorstellungen selbst persönlich? Beziehungsweise auch irgendwie was recherchiert im Zuge dessen, wie jetzt so ein weiterer Umgang in der Situation aussehen kann, sodass es möglichst verträglich für die dortige Zivilbevölkerung vonstatten geht.
In beiden Ländern oder Haupt?
Ja.
Allgemein so halt.
Alle
Konflikte. Okay, gut. Da haben wir noch was vor uns heute. Ja. Okay. Ich habe da hinterher noch was. Wolltest du was fragen, oder?
Nee, ich sage eine Antwort.
Ach so. Ja. Ach so. Vielleicht, genau, vielleicht gehen wir auch so, okay, auf die konkrete Frage in dem, zu dem Konflikt noch ein, die da noch kam.
Zu dem Südsudan, oder was war jetzt? Ja, also das ist natürlich total interessant. Ich habe mich nicht, oder ich wollte jetzt nicht alle Gruppen, die dort gegeneinander agieren, auflisten. Und also weil ich das ziemlich kompliziert finde, muss ich auch sagen, wer da nun wofür und so weiter und so fort. Die Gruppierung, also die SPLM hat sich ja, was ich ja, also wie gesagt, häufigst gespalten und unter verschiedene Positionen oder beziehungsweise Personen dann auch nochmal neu orientiert. Momentan ist im Südsudan die, oder beziehungsweise Die offizielle Situation ist ja auch nicht, dass man sagt, die SPLM ist jetzt die Regierung, was aber ziemlich offensichtlich ist, dass sie sich aus diesen Gruppierungen rekrutiert sozusagen. Also allein der heutige Präsident ist eben oder ist Mitglied oder Anführer dieser Gruppe gewesen. Und die heutige Hauptkraft, die gegen diese Regierung im Südsudan agiert, ist die SPLM-IO in Opposition, die genau eine solche Abspaltung darstellt. Und es gibt noch eine weitere SPLM mit dann weiteren Buchstaben dran, die ich jetzt aber nicht alle auflisten wollte, weil ich dachte, dann wird es vielleicht auch irgendwann ein bisschen zu wirr. Und ich würde, also meine Einschätzung wäre schon, dass die Bundesrepublik sich natürlich eine Position gesucht hat, indem sie ganz klar die SPLM so, ich will jetzt nicht sagen finanziert hat, aber de facto heute sich die Regierung, die von der BRD mit aufgebaut wurde, sich aus dieser Gruppe halt zieht. Also würde ich schon sagen, dass man sich da positioniert hat. Genau.
Das dazu.
Wie bitte?
Hinter dem Kiel, die mal sagen nach Kiel.
Ja. Die Gewerkschaft?
Die Gewerkschaft darf sprechen.
Also, ich kenne nicht die Gewerkschaft. Es handelt sich um 2,2 Millionen, aber ich arbeite so viel, weil ich bin als Schüler, deswegen glaube ich, ich bin so zu mir.
Ja, wie viel auch?
Ja, es kam nicht hoch, kann ich sagen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich habe einen interessanten Vortrag und denke darüber nach, was ihr erzählt und kriege keine fiesen Fragen. Die Frage ist aber cool. Also, ich habe da jetzt keine pauschale Antwort. Ich glaube, dass die Gewerkschaft macht, die bei der Arbeiterklasse oder an den Bus teilt oder ein organisiertes Transportverhalten. Es gibt Beispiele, wo Gewerkschaften Scheiße erzählt haben oder Funktionäre der Gewerkschaften Scheiße erzählt haben. Das denke ich mal an einen Hauptstor, der beispielsweise sich geäußert hat, dass Rüstungsforschung und Produktion etwas ganz Tolles ist, weil es Hightech-Arbeitsplätze sind. Hightech schon, aber Hightech für Scheiße. Oder zumindest für eine interessierte Armee. Aber es gibt auch Gegenbeispiele, beispielsweise vor 2 Jahren gegen den Zahlen Anschlag. Da kam zufälligerweise von einem Raumstor in der anderen Türkei. Damals gerade, der war immer zu viel gewartet, um etwas zu tun. Und er hat sich dafür ausgesprochen, dass die in Metall wieder in Diskussion gehen, in den Rüstungsbetrieben, die zum Teil bei den Metall organisiert sind, also Teil der Belegschaften, über den Umbau in der Betriebe auch zivile Produktion. Und dieser Antrag ist damals bei